Aber so ist das halt manchmal. Ich will euch gern was vorlesen und ich hätte gern, dass ihr euch entspannt und zuhört. Das ist der Einstieg in meine Predigt, obwohl ich glaube, es ist eigentlich mehr ein Anstoßen heute für euch zum Mitnehmen. Ich lese euch vor dem Psalm 23. Und dann lese ich ihn nochmal und gebe euch ein paar Gedanken dazu mit. Ich setze mich daher, dann ist es einfacher. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und dein Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. David beschreibt Gott als Hirten und bezieht sich dabei auf eigene Erfahrungen, da er selbst in seiner Kindheit Schafe gehütet hat. Was Versorgung, Führung und Schutz angeht, sind Schafe vollständig von ihrem Hirten abhängig. Das Neue Testament nennt Jesus den guten Hirten, den großen Hirten und den obersten Hirten. So wie der Herr der gute Hirte ist, so sind wir seine Schafe. Keine ängstlichen und passiven Tiere, sondern gehorsame Nachfolger, die weise genug sind, um dem zu folgen, der uns auf gute Art an die richtigen Orte führt. Dieser Psalm macht keine Aussagen über die tierischen Eigenschaften von Schafen, sondern er spricht von der Jüngerschaft der Menschen, die dem Hirten folgen. Der Herr lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Zufriedenheit kehrt bei uns ein, wenn wir Gott erlauben, unser Hirte zu sein, der uns führt. Wenn wir uns aber entscheiden, unsere eigenen Wege zu gehen, dürfen wir Gott nicht die Schuld für die Umstände geben, die wir uns selbst geschaffen haben. Unser Hirte kennt die grünen Täler und das frische Wasser, wo wir ausruhen und neue Kraft bekommen können. Wir erreichen diese Orte aber nur, wenn wir ihm gehorsam folgen. Wer sich gegen die Führung des Hirten auflehnt, schadet sich daher selbst. Das sollten wir bedenken, wenn wir das nächste Mal vor der Entscheidung stehen, ob wir lieber unseren eigenen Weg gehen oder auf den Hirten hören wollen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Der Tod wirft einen beängstigenden Schatten über uns, weil wir in seiner Gegenwart vollkommen hilflos sind. Andere Feinde können wir bekämpfen, Schmerzen, Leid, Krankheiten, Verletzung. Doch den Tod können weder Mut noch Stärke überwinden. Er hat das letzte Wort. Nur eine einzige Person kann uns durch das dunkle Tal des Todes leiten und uns sicher auf die andere Seite führen. Der Gott des Lebens, unser Hirte. Das Leben ist unsicher und voller Gefahren. Deshalb sollten wir dem Hirten folgen, der uns ewigen Trost anbietet. Du deckst meinen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen. In der antiken Kultur des Nahen Ostens war es üblich, Menschen bei einem Gastmahl mit duftendem Öl zu salben. Von den Gastgebern wurde außerdem erwartet, dass sie ihre Gäste unter allen Umständen beschützen. Gott bietet uns den Schutz eines Gastgebers, auch wenn wir von Feinden umzingelt sind. Im letzten Vers dieses Psalms lesen wir, dass Gläubige bei Gott wohnen werden. Gott, der vollkommene Hirte und Gastgeber, verspricht, uns durch unser Leben zu führen und uns zu beschützen und uns für immer in seinem Haus aufzunehmen. Ja, mich hat der Psalm 23 deswegen angesprochen, weil er zu meinem heutigen Thema passt. Speziell der Vers 2 und 3. Ich lese ihn euch nochmal vor. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg, um seines Namens willen. Ich habe ein bisschen in den verschiedenen Übersetzungen nachgeschaut. Und dann gibt es eine Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung. Ich habe die selbst noch nie gelesen, aber da ist der Vers 3 so übersetzt. Er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg. Er lenkt mich immer in die richtige Spur, sagen die dann. Ich finde das ein schönes Bild. Ja. Er lenkt mich in die richtige Spur, so wie ein Zug, der aufs richtige Gleis fährt fast. Ja. Und die Entscheidungen gehören dazu, zu dieser richtigen Spur. Ja. Also das Thema heute sind die Entscheidungen, die wir treffen. Und genau darum geht es ja auch in diesem dritten Vers. Ja. Er zeigt mir den richtigen Weg, wenn ich auf ihn schaue, auf den Hirten natürlich nur, ja. Wenn ich nicht meinen eigenen Weg gehe. Wenn wir es ihm erlauben, uns zu führen. Und ich habe viel vorbereitet, aber ich möchte jetzt nur den ersten Teil machen eigentlich, ja, weil alles andere sagt sich eh von selbst. Ja. Da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr lang drüber reden dann. Ich möchte euch zwei Geschichten erzählen oder eine mit euch anschauen in der Bibel heute. Eine schlechte Entscheidung, wahrscheinlich die schlechteste aller Zeiten. Und dann möchte ich euch noch erzählen von einer schlechten Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich lese euch mal vor von der ersten Geschichte. Die steht im 1. Mose 3. Eine schlechte Entscheidung, die da getroffen wurde. Also, es geht darum, ja, also Gott hat die Schöpfung gemacht, ja, und am Ende wissen wir, hat er was gemacht? Den Menschen, genau. Und da gibt es diese eine Geschichte in der Bibel. Die lese ich euch jetzt vor. Die Schlange war das listigste Tier von allen, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie noch dazu klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam: Wo bist du? Dieser antwortete: Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau: Was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihr in die Ferse beißen. Dann sprach er zu der Frau: Mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Ich möchte mal gern anschauen, was da passiert ist mit euch bei dieser Entscheidung von der Eva und vom Adam auch. Also der Adam und die Eva, die waren ja im Garten Eden, oder? Das war der perfekte Ort. Sie haben alles gehabt, was sie brauchten zum Leben. Sie waren bestens versorgt. Gott war da. Also mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen, oder? Und trotzdem passiert da was und das verändert die ganze Dynamik, die sich da abspielt. Das erste ist, diese Schlange kommt, ja, die Schlange, das Böse, kommt daher und verwickelt die Eva in ein Gespräch. Stellt ihr Fragen, sie antwortet. Und diese Schlange, die zischelt da so und sagt: Ja, aber ihr werdet gar nicht sterben. Das ist doch ein Blödsinn. Ja, also die Schlange will der Eva da was einreden. Sie weckt Zweifel in der Eva wahrscheinlich. Und da kriegt die Eva so ein bisschen ein anderes Bild von Gott. Dass Gott ihr da was vorenthält vielleicht. Oder dass sie da, dass Gott vielleicht geizig ist oder streng oder vielleicht sogar egoistisch oder was weiß ich, ja. Da hat sich im Kopf von der Eva irgendwas abgespielt. Ja. Und das schafft so eine gewisse Unzufriedenheit in ihr. Wieso kann ich diese Frucht nicht essen? Warum darf ich sie nicht essen? Ja, die Schlange lockt sie weg von den grünen Tälern und den frischen Wassern. Und da verliert sie dann Gott aus den Augen. Und anstatt mit Gott drüber zu reden, redet sie mit dem Teufel drüber, mit dem Feind, ja, und lässt sich da rein verwickeln. Und am Ende glaubt sie offensichtlich den Argumenten der Schlange. Und was immer da in ihrem Kopf vorgegangen ist, ich glaube, wir kennen das auch alle. Also ich kenne das, ja. Wenn man was wirklich will und man weiß aber, eigentlich ist es nicht so gescheit. Und wenn man das nur so ein Zipferl weiß, ja. Aber dann richtet man sich so seine Argumente zurecht. Ja? Aber es ist doch deswegen gut und deswegen auch noch gut. Also ich kenne das, ja. Was macht die Eva noch? Sie schaut eindeutig weg von dem, was sie hat, ja, weil in diesem Garten gibt es wahrscheinlich tausende Früchte, die sie essen kann und darf. Aber ihr Fokus ist nur auf dieser einen Frucht. Ja. Sie lässt sich da wirklich komplett drauf fokussieren und hinleiten. Ja. Und das bringt in ihr so eine Verlockung hoch, so eine unbändige Lust, genau diese Frucht zu essen. Genau die. Die anderen sind völlig unwichtig, ja, obwohl sie tausende davon hat. Ja. Also ich stelle mir vor, dort gab es alles. Wahrscheinlich Früchte, die wir gar nicht kennen. Ja. Und das hat alles sicher sehr gut geschmeckt, aber na, diese Frucht will ich haben. Ich will darauf nicht mehr verzichten. Auch weil diese Frucht scheinbar so viel verspricht, ja? Weil die Schlange sagt, ja, ihr werdet dann das Gute und Böse erkennen, ja, also die Schlange verspricht da ja auch was oder macht ihr da Lust auf was, ja? Quasi wie Gott zu werden vielleicht sogar, ja? Was macht sie noch, die Eva? Sie sieht nicht die Gefahr, die da auf sie zukommt oder sie umwirbt, ja? Die Schlange weiß genau, dass sie die Eva da reinziehen kann, wenn sie es gut anstellt. Und darum garnt sie die Eva da so mit diesen Lügen und mit dieser Versuchung und Verlockung und mit dieser Lust auf diese Frucht. Ja. Und die Eva auch mit einer Naivität vielleicht. Ja. Also die Schlange ist ja auch nicht blöd. Ja. Also der Feind ist ja nicht blöd. Der garnt und mit dem, was uns auch verlockt, ja, natürlich. Genau. Also die Gefahr sieht sie nicht so oder blendet sie vielleicht aus, ja. Manchmal spürt man sie ja so ein bisschen, aber man blendet sie dann aus vielleicht. Was macht die Eva noch? Sie entscheidet ganz impulsiv. Ich will die Frucht, okay, danke, ich nehme sie jetzt, ich esse sie jetzt, ja. Hast mich überzeugt, ja. Sie geht nicht zu Gott, der ja offensichtlich da war, wie wir gehört haben, ja. Und sie fragt auch nicht den Adam, was er davon hält. Ja, sie folgt ihrem Impuls, sie macht das jetzt. Und indem sie das macht, setzt sie sich über Gottes Autorität hinweg. Ja. Gott hat gesagt, greift diese Frucht nicht an, esst sie nicht. Andrea schüttelt den Kopf. Davon sollt ihr nicht essen. Ja, angreifen wir auch nicht, glaube ich. Ja, na egal. Aber essen darfst du es jedenfalls nicht. Essen darf sie es nicht, ja, sagt Gott. Isst sie nicht. Und sie macht es trotzdem. Sie agiert das sehr impulsiv, ja. Und am Ende, was macht sie dann? Sie zieht den Adam noch mit hinein. Ja? Und was macht der Adam? Er lässt sich verführen, er lässt sich reinziehen. Ja? Er schaut zu, sagt offenbar nichts, ja, und lässt sich dann reinziehen. Ja? Also ziemlich unbedacht das Ganze, ja? Impulsiv, unbedacht. Auch der Adam hat nicht drüber nachgedacht, was heißt das jetzt, was sind die Folgen davon. Was waren die Folgen? Als erstes lesen wir, Adam und Eva haben ein schlechtes Gewissen. Ja? Sie fühlen sich schuldig, sie schämen sich. Ja? Auch das kenne ich persönlich gut. Ja? Oft nur bei kleinen Dingen, wo ich weiß, das war nicht richtig und dann kommt schon das schlechte Gewissen daher auch. Ja? Was machen sie dann? Adam und Eva reden sich raus. Ja? Also sie schiebt es auf die Schlange und er schiebt es auf sie. Ja, also das ist wie so ein schönes stille Post, ja, oder weitergeben halt dieser Verantwortung. Ja. Jeder schiebt es auf den anderen. Aber selber wollen sie nicht so gern die Verantwortung übernehmen für das, was da passiert ist. Was ist noch eine Folge? Die beiden müssen Konsequenzen tragen. Wir haben es gelesen, ja. Also Gott sagt ja dann, ja, unter großer Mühe wirst du und Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen und zum Adam sagt er, du wirst dich abmühen und so weiter. Ja. Und die letzte Konsequenz, das kommt dann ein bisschen später, ist, dass sie den Garten verlassen müssen. Dass sie das verlieren, wo sie eigentlich alles hatten, was sie brauchten. Und wahrscheinlich sogar mehr, wenn man sich die Fülle anschaut. Ja. Und die allergrößte Konsequenz ist, dass sie wirklich der Sünde und dem Bösen Tür und Tor geöffnet haben. Das hat massive Folgen, Konsequenzen für die ganze Schöpfung und die spüren wir ja heute noch. Ja. Ich meine, die gute Botschaft ist ja, Jesus ist gekommen. Ja. Jesus ist gekommen, um wenn wir es wollen, ja, uns davon wieder, uns da rauszuholen, uns mit Gott zu versöhnen, ja, und unser Stück weit wieder herzustellen, indem wir ihn annehmen, ja. Und mir kommt das alles sehr bekannt vor. Ich habe das schon oft erlebt alles, ja. Dass ich wegschaue von dem, was ich habe, dass ich meine Zufriedenheit verliere, dass ich sogar undankbar werde. Auch, dass ich impulsiv bin. Ich bin zwar eine, die immer gern länger nachdenkt, aber auch ich bin impulsiv manchmal. Ja. Auch, dass ich andere mit hineinziehe. Auch das passiert mir. Und es ist halt nicht gut. Warum? Weil es uns wegbringt von Gott, von dem, was er für uns hat, von diesen grünen Tälern und den kräftigen Wassern, die uns nähren. Genau, und jetzt erzähle ich euch noch meine Geschichte dazu. Ich habe nämlich auch eine Entscheidung getroffen. Also zum Glück hat sie jetzt nicht Auswirkungen in dem Ausmaß, ja, nicht so massiv, Gott sei Dank, ja, aber doch massiv. Und zwar ist das eine Entscheidung, die habe ich getroffen vor, naja, gut 2,5 Jahren. Und da ging es um die Entscheidung, dass wir uns einen Hund nehmen. Ja? Und diese Entscheidung finde ich heute noch gut, dass wir unseren Hund genommen haben, das finde ich gut. Das war eine gute Entscheidung, aber bei dieser Entscheidung gab es auch einen Haken. Da habe ich auch schlechte Entscheidungen dabei getroffen. Nämlich, also wir waren auf Urlaub weg und wir hatten uns vorher schon überlegt, ja, wir hätten gerne einen Hund. Und Hunde sind ja nicht von heute auf morgen verfügbar, die müssen geboren werden. Und dann müssen sie noch bei der Mutter bleiben. Und dann so nach frühestens zwei bis drei Monaten kommen sie dann zum neuen Besitzer. Gut, und darauf waren wir eigentlich auch eingestellt, ja, dass das halt dauern wird. Ja. Also die Wartezeiten für die Art von Hund, die wir wollten, sind 1 bis 1,5 Jahre sogar gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja. Gut, und dann fahren wir aus dem Urlaub heim und da kommt diese Nachricht von einer Züchterin, die ich kontaktiert hatte, und die sagt mir, ich habe da überraschend einen Wurf gekriegt. Ja? Das wäre Alarmglocke Nummer 1 gewesen. Wie gibt es einen überraschenden Wurf? Kann eigentlich nicht sein. Ja? Also, gut, aber Freude groß, ja, da gibt es einen Hund. Ja? Gut. Gut, dann wollte ich unbedingt einen Hund aus diesem Wurf. Ja? Also ich wollte das wirklich, ja? Ehrlich. Und ich habe mich gefreut, dass es einen gibt. Und die anderen natürlich auch. Der einzig Skeptische war der Helmut. Der hat gesagt, na, vielleicht warten wir nur ein bisschen. Ja? Und ich habe dann genau wie die Eva, ja, in meinem Kopf 1000 gute Gründe gefunden, warum wir jetzt diesen Hund nehmen sollten. Jetzt. Und diesen. Ja? Und ich habe es dann geschafft, den Helmut mit reinzuziehen. Yay. Ja. Gut, dann sind wir hingefahren zu dieser Züchterin und den Hund anschauen. Ja? Und die drückt uns den Hund natürlich gleich in die Arme, ja, damit wir uns ja sofort verlieben in den Hund, eh klar. Und dann hat die so ein bisschen gepusht, ja, ein bisschen Druck gemacht. Ja. So quasi, der Hund ist jetzt schon 12 Wochen, der kehrt weg. Ja. Also sie will dann jetzt loswerden, weil sonst ist er schon zu alt quasi, ja, zum Weggeben. Was so nicht stimmt, ja, aber sie wollte den Hund einfach loswerden. Ja. Das hat man gemerkt. Und da hat es bei mir, in mir drinnen schon so ein bisschen gezwickt. Da haben wir gedacht, wieso macht die so einen Druck? Ja? Komisch irgendwie. Ja, genau. Nein, das ist er nicht, aber Symbolbild, genau. Also da hat es mich so ein bisschen gezwickt, ja, aber natürlich, der Hund war so süß und hat genau gepasst und meine Lieblingsfarbe hat er gehabt und ja, wisst ihr, perfekt, ja, perfekt offensichtlich, ja, bei mir. Und dann hat sie uns erzählt, ja, also wir waren ein bisschen überrascht, warum der Hund so schnell daherkommt jetzt, plötzlich, ja, hat sie einen Wurf, wo sie uns gesagt hat, es dauert noch. Ja, dann hat sie uns erzählt, ja, sie macht alle paar Jahre tauscht sie ihre Zuchthunde aus. Ja? Also die Rüden, die werden rausgenommen und Junge kommen nach, damit einfach die Zucht gut bleibt. Ja? Und dann hat sie einen dieser Hunde eben rausgenommen, hat ihn einer Freundin gegeben und juhu, der hat Babys produziert. Und die Freundin hat sie nicht gesagt und dann hat sie irgendwann angerufen und gesagt, du, ich habe Hundebabys. Yay. Und das waren eben diese Hunde. Ja? Und da hat es mich wieder so ein bisschen gezückt. Da haben wir gedacht, ich weiß es nicht, gell? Aber ich wollte ja unbedingt diesen Hund haben. Genau. Na gut, wir haben ihn genommen. Er ist zuckersüß, er gehört zur Familie, ja, und wir lieben ihn. Aber am Ende war es keine gute Entscheidung, dieser Züchterin zu vertrauen. Es war keine gute Entscheidung. Weil dieser Hund hat uns nicht nur Tausende von Euros gekostet in den 2,5 Jahren, wo wir haben, ja, wegen OPs und gesundheitlichen Problemen, Tierärzte, Pipapo, Medikamente und alles, ja. Aber abgesehen davon, ja, dieser Hund hat mich über die Klippe gestoßen. Ja. Der hat mich in die Überforderung so reingebracht, dass ich nicht mehr konnte. Ja, der war das Tüpfelchen auf dem I oder der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja. Genau. Und ich habe wirklich um Vergebung bitten müssen, weil ich so impulsiv war. Weil ich nicht zu Gott gegangen bin und nicht mit ihm drüber geredet habe. Ich wollte diesen Hund, bumm, ja, fertig. Genau, ich und aus. Ja. Und Gott war mir eigentlich wurscht. Ja. Und es war ein Fehler, nicht zu fragen. Ja. Genau. Und bis heute zahlen wir dafür nicht nur Geld. Ja. Also es hat sich wirklich ausgewirkt auf uns. Es hat Konsequenzen gehabt, ja, weil ich nicht warten wollte. Ja. Und es hat mich massiv in die Überforderung gebracht, ja, weil ein junger Hund, der muss in der Nacht aufstehen, so wie mit Babys, der muss in der Nacht mindestens einmal raus, dann stehst du um 3 in der Früh auf, gehst raus, kannst nicht mehr einschlafen womöglich, ja, also ist wirklich so, ja. Auch der braucht das, ja. Ich meine, es geht zum Glück schneller als mit Babys, ja, also noch 2-3 Monate war der sauber und dann hat es eh funktioniert, ja. Aber ein paar Monate später haben wir herausgefunden, der hat komplett kaputte Knie, muss operiert werden. Dann haben wir herausgefunden, er hat chronische Gastritis und entzündeten Darm, eine Diagnose fürs Leben, solche Sachen. Ja. Also lauter Konsequenzen, weil ich dieser Züchterin vertraut habe, weil ich so eilig gehabt habe. Ja. Weil es eben keine gute Zucht war. Ja. Nein, billig war er auch nicht. Ja. Also, aber egal. Ja. Aber im Prinzip war es meine schlechte Entscheidung. Ja. Und jetzt leben wir damit. Eh klar, ja. Wir gehen ihn auch nicht weg deswegen. Und das Gute ist, ich meine, Gott ist ja immer gnädig. Und er hat mir vergeben. Und nach längerem Ringen habe ich mir selber vergeben. Und Gott verwandelt das ja auch in was Gutes. Ja. Es waren zwar zwei harte Jahre, wirklich harte Jahre, ja. Aber Gott hat viel gemacht, ja. Ich wäre nie durch diesen Prozess durchgegangen, wenn das nicht gewesen wäre. Ja? Also Gott hat das wirklich genutzt und hat was Gutes draus gemacht. Ja? Hat mich weitergebracht, hat mir so viele Dinge gezeigt, die bis dahin wirklich schief gelaufen sind bei mir. Also Gott kann selbst diese blöde Entscheidung, ja, zu was Gutem nutzen. Aber da bin ich... Ich sehe mich da so wieder, ja, weil diese Entscheidung, ja, ich war zu impulsiv, ich wollte es unbedingt, habe nicht auf das geschaut, was ich schon habe. Ja. Ich bin nicht zu Gott gegangen und habe die Familie mit reingezogen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie mir vergeben haben. Ja. Den Doffi gehen wir nicht mehr her. Genau. Wir nehmen es jetzt mit Humor, wir sagen, andere haben ein Auto, wir haben einen Hund. So ist es wirklich. Ja. Eine gute Sparkasse, genau. Bleiben wir auch da bescheiden. Ja, das ist eine gute Frage. Auf die habe ich schon noch ein bisschen einen Groll. Ja. Das muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, das packe ich jetzt an. Danke, Richard. Ich habe schon alles überlegt. Ja, das ist wieder das Gedankenkarussell. Ich schreibe ein Mail, dass ich das Geld zurück will. Oder so Sachen. Wisst ihr, auf was mal alles kommt. Ja? Aber vielleicht sollte ich einfach vergeben. Genau. Genau. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, es gibt weit schlimmere Dinge im Leben. Aber es ist einfach ein schönes Beispiel, weil ich da wirklich durch genau diese Phasen gegangen bin. Ja, ich habe es mir schön geredet, ich war impulsiv und so weiter. Genau. Und den Rest will ich euch jetzt gar nicht mehr erzählen. Ich möchte euch gern was mitgeben zum Durchlesen, wo es noch ein bisschen intensiver um dieses Thema geht. Nehmt es euch bitte mit und schaut es euch an. Und ich glaube, wir können alle für uns selber rausfiltern, wie wir gute Entscheidungen treffen können. Ich glaube, ich brauche jetzt das jetzt nicht lang und breit erklären. Ja. Für mich wäre es gut gewesen, zu Gott zu gehen. Für mich wäre es gut gewesen, Geduld zu haben, nicht so impulsiv zu sein, nicht meinen Willen durchzusetzen. Ich habe gedacht, ich weiß es besser. Ja. Ich habe mich auch da über Gott gestellt, ja. So wie es die Eva auch gemacht hat. Ja. Ich habe gedacht, ich mache das schon. Habe Gott nicht gebraucht bei dieser Entscheidung. Dachte ich zumindest. Genau. Und ich möchte jetzt eine Gebetszeit machen, wo wir uns alle ein bisschen Gedanken machen vielleicht. Vielleicht habt ihr auch Entscheidungen getroffen, die nicht so gut waren. Vielleicht müsst ihr auch noch um Vergebung drum bitten. Vielleicht müsst ihr euch selber vergeben. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr Menschen vergeben müsst, weil die Entscheidungen für euch getroffen haben, die euer Leben geprägt haben, auf eine falsche Spur gelenkt haben oder eine Spur, die euch auf Umwege geführt hat und so weiter. Da ist er schon. Ich lade euch einfach ein, dass ihr das noch ein bisschen durchkaut jetzt. Ja? Wir werden noch ein bisschen Musik spielen. Genau. Eins will ich noch sagen. Ja. Wir glauben oft, dass wir haben oft ein falsches Bild von Freiheit. Ich habe das auch geglaubt bei dieser Entscheidung ein Stück weit. Ja. Unser falsches Bild von Freiheit ist oft, dass wir tun können, was wir wollen. Oder ich tue, was ich will. Ja. Und in Wirklichkeit ist das aber so eine Scheinfreiheit. Warum? Weil uns diese Freiheit oft auf die falsche Schiene führt. Und dann kommen wir in eine Abhängigkeit rein oder wir werden verletzt. Wir kriegen Schuldgefühle, wir schämen uns und so weiter. Ja. Da kann es um Dinge gehen, ja. Es kann um ganz banal, um Drogen- oder Alkoholabhängigkeiten gehen, ja, wo wir auf die falsche Schiene kommen, wo unser Körper kaputt gemacht wird, wo wir uns schämen, wo wir ausgegrenzt werden und so weiter. Aber es kann auch um ganz andere Dinge gehen, ja, um diese Götzen in unserem Leben. Ich habe gemerkt, bei mir ist auch das Geld so ein bisschen ein Götze. Ja. Ich meine, jetzt, ja, wo wir den Hund haben, geht viel Geld weg. Und ich habe gesundheitliche Probleme gehabt, da ging viel Geld weg. Ja. Und das hat mich echt so ein bisschen, da habe ich gemerkt, das Geld ist mir zu wichtig. Zum Beispiel. Ja. Also das kann uns auf die komplett falsche Schiene führen, diese falsche Scheinfreiheit. Ja. Was sagt Gott? Was ist die wahre Freiheit? Gott sagt, wir sollen ihm gehorchen, wir sollen seine Regeln beachten. Ja. Und für viele klingt das wie eine Freiheitsberaubung. Wenn ich mich so umschaue und umhöre. Ja. Und Freiheit im Reich Gottes heißt das, zu wissen, was wir nicht tun sollen. Also nicht dieses, ach, ich tue, was ich will, sondern wissen, was ich nicht tun soll. Ja? Und eben unabhängig werden von der Welt, von dem Druck, den wir erleben und von diesem Sog und von diesem Lustprinzip, das herrscht. Ja? Also nicht in diese Falle des Feindes tappen. Und wenn wir uns eben an diese Regeln halten und wenn wir wissen, was wir nicht tun sollten, dann bleibt uns das erspart, die Scham und die Schuldgefühle und die Konsequenzen sogar. Ich möchte euch zum Schluss noch einen Vers vorlesen, oder drei Verse eigentlich, aus Epheser 5, wo das schön zusammengefasst ist. Jetzt muss ich kurz einen Schluck trinken. Epheser 5, die Verse 15 bis 17. Da steht: Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Dann kommt ein anderes Thema plötzlich. Oder also ein, ein Satz, der nicht zu unserem heutigen Thema so gut passt, aber der wichtig ist offensichtlich, nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Und dann geht's weiter, handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Und da, glaube ich, geht es genau um die Entscheidungen. Versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Nicht, was die Welt von euch will oder was, zu was euch der Feind überreden will. Ja? Zu was euch das Böse verlocken will vielleicht. Ja? Versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Ich möchte kurz beten und dann lade ich euch ein, dass ihr auch nach vorne kommt, wenn ihr Gebet wollt. Wenn es da irgendein Thema gibt, das da dazu passt heute.
Carina möchte irgendwas kurz dazu erzählen, was dazu passt. Mhm. Dass man dann, und ja, die steckt uns ins Abendmahl ein.
Ich habe eine ERF-Mensch-Gott-Sendung gesehen von einer Dame, die mich sehr fasziniert hat. Und die hat einen Satz gesagt, das passt so super dazu. Und ich habe mir den jetzt aufgeschrieben. Und zwar hat die gesagt, Gott ist die einzige Abhängigkeit, die ich mir leisten kann. Weil das die einzige ist, die mich frei macht.
Genau, also ich bete für uns alle, ja, und lade einfach Gott ein, dass er jetzt auch zu uns redet und uns zeigt, wo wir da auf eine neue Spur kommen dürfen. Gott, ich danke dir, dass du unser guter Hirte bist und ich danke dir, dass du uns auf guten Wegen führst. Und ich danke dir, dass wir auch eine Alternative haben zu den Freiheiten dieser Welt, zu den Scheinfreiheiten dieser Welt. Und ich danke dir, so wie es die Carina gerade vorgelesen hat, dass wir in diese einzige Abhängigkeit von dir reinkommen dürfen. Dass wir da die Wahl haben, dass wir da die Entscheidung treffen können. Und ich bitte dich, dass du uns dann noch mehr reinführst. Und ja, wenn wir es vielleicht noch gar nicht probiert haben, dass wir es vielleicht mal ausprobieren sogar. Dass wir, wenn wir irgendwas entscheiden müssen, einfach mal Gott fragen und mal innehalten und mal die Gedankenräder im Kopf abdrehen und wegschauen. Und Gott, ich bitte dich, dass du jetzt in uns auch dieses Werk der Vergebung tust, dass wir vergeben können, wo Menschen wirklich falsche und verheerende Entscheidungen für uns getroffen haben. Dass wir uns erinnern an die falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben, aber nicht um uns fertig zu machen, sondern um sie mit deiner Vergebung zu heilen und heil zu werden. Wieder rauszukommen, ihnen die Möglichkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Ich bete, dass du da Heilung freisetzt, Gott. Und dass du uns heil machst, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich bitte dich auch, dass du jetzt Heilung freisetzt, ganz egal welcher Art. Und wenn du Heilung brauchst, egal was es ist, dann komm bitte nach vorne und dann beten wir für dich. Weil wir glauben, dass Gott heilt. Weil er sagt, wir sollen beten für die Kranken.